Die Reinigungskraft in der Bank reicht die Kündigung ein und sagt zum Bankdirektor, Sie haben einfach kein Vertrauen zu mir, deswegen muss ich kündigen. Der Bankdirektor versteht nichts und sagt, wieso, ich habe kein Vertrauen zu Ihnen. Ich lasse doch sogar immer den ganzen Schlüsselbund mit den Tresorschlüsseln liegen. Da sagt sie, ja, das schon, aber keiner von den Schlüsseln passt. Ja, das ist manchmal ganz hilfreich, wenn man den richtigen Schlüssel hat, dass man reinkommt in den Tresor oder ins Auto. Ein Auto von außen anschauen ist ganz schön, aber sich reinsetzen und losfahren, das ist doch was ganz anderes. Oder wenn du irgendwo im Urlaub bist und siehst, da ist eine schöne Kirche, die möchte ich gern mal anschauen. Das sieht irgendwie, ja, die könnte mir gefallen. Du siehst von außen die großen Bleiglasfenster und den Kirchturm, da könnte man hochgehen. Ja, und dann gehst du zur Tür und ist abgeschlossen. Aber vielleicht steht da auch ein Schild, den Kirchenschlüssel finden Sie in der Predigerstraße 8 bei Frau Meier. Dann kannst du da hingehen und dir den Schlüssel holen. Und dann gehst du in die Kirche rein. Und dann siehst du auf einmal diese großen Bleiglasfenster von innen. Und da siehst du, da sind Figuren drauf. Da sind biblische Geschichten abgebildet. Das leuchtet, wenn die Sonne durchscheint. Und du kannst dich hinsetzen, kommst zur Ruhe. Es ist doch etwas ganz anderes, wenn man die Sache von innen betrachtet. Und so ist das vielleicht auch mit der Passionsgeschichte. So ist das vielleicht auch mit Jesus. Von außen betrachtet ist Jesus gar nicht so viel anders als andere berühmte Männer und Frauen der Geschichte. Was ist mit Mahatma Gandhi? Der ist doch ganz ähnlich. Für Gewaltlosigkeit hat er eingestanden, war bereit sogar dafür, sein Leben zu geben. Oder was ist mit Martin Luther King? Der ist auf die Straße gegangen, hat die Massen mobilisiert, sie sind ihm nachgefolgt im Kampf für Gerechtigkeit, damit es nicht mehr Unterschiede gibt zwischen Schwarzen und Weißen. Ist Jesus nicht auch so? Ist das nicht vergleichbar? Oder was ist mit Mutter Teresa? Ist Jesus nicht eigentlich wie Mutter Teresa, die sich für die eingesetzt hat, die ganz unten waren, die nichts mehr hatten? Die Sterbenden. Um die hat sie sich gekümmert, hat sie aus der Gosse gezogen und gepflegt, liebevoll und barmherzig, sie umsorgt. Ist Jesus nicht so wie Mutter Teresa? Was ist eigentlich der Unterschied? Was ist eigentlich das Besondere an Jesus? Jesus konnte heilen, ja, aber das gibt es heute auch noch, dass Menschen heilen können. Manche sogar auf eine Art und Weise, die man sich gar nicht erklären kann. Sie legen Menschen die Hände auf und nachher geht es ihnen besser. Was ist eigentlich der Schlüssel zu Jesus? Was ist das Besondere? Es gibt im Johannesevangelium eine Geschichte, die sich abspielt kurz vor Jesu Einzug in Jerusalem. Da gibt es einige Griechen, die sind auch zum Fest nach Jerusalem gekommen. Aus der ganzen Welt kam man zum Passafest nach Jerusalem. Man schätzt, dass ungefähr bis zu 1 Million Gäste in Jerusalem sich aufgehalten haben. In dieser kleinen Stadt, die vielleicht 30.000 Einwohner damals hatte, so groß wie Güstrow heute. 1 Million Gäste. Die haben dann ringsrum um die Stadt rum kampiert in großen Zeltlagern. Und da sind auch einige Griechen dabei, die eine Ahnung davon haben, dass es in Jerusalem im Tempel etwas gibt, was sie bei sich in Athen oder in Korinth nicht hatten. Eine Sehnsucht nach Gott. Und dann hören sie in Jerusalem, da gibt es auch einen Jesus von Nazareth und der ist was ganz Besonderes. Der kann heilen. Der spricht von Liebe und von Gewaltlosigkeit. Dem hören die Menschen zu. Der beugt sich zu den Schwachen, zu den Fremden. Geht er auch. Und dann sagen sie, den möchten wir gerne sehen. Wir möchten gerne Jesus sehen. Möchtest du das auch? Mancher sagt, wenn ich den mal sehen könnte, wenn ich dem mal begegnen könnte, so leibhaftig, dann wüsste ich, wer er ist. Dann würde ich ihn begreifen, dann würde ich ihn verstehen. Dann könnte ich ihm vertrauen. Diese Griechen, die haben diesen Wunsch. Sagen, wir möchten gerne Jesus sehen. Dann hätten wir vielleicht einen Schlüssel. Ich möchte euch das mal lesen. Johannes 12, Vers 20 bis 24. Es waren aber einige Griechen unter denen, die heraufgekommen waren, um anzubeten auf dem Fest. Die traten zu Philippus, das ist einer der Jünger, der aus Bethsaida in Galiläa war, und baten ihn und sprachen, Herr, wir wollen Jesus sehen. Philippus kommt und sagt es Andreas, und Andreas und Philippus sagen es Jesus. Jesus aber antwortete ihnen und sprach, die Stunde ist gekommen, dass der Menschensohn verherrlicht werde. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und erstirbt, bleibt es allein. Wenn es aber erstirbt, bringt es viel Frucht. Der Schlüssel zum Verständnis Jesu ist nicht, dass ich Jesus anfasse, dass ich ihn leibhaftig sehe. Der Schlüssel zum Verständnis Jesu, was ihn so besonders macht, ist das Geheimnis seines Sterbens. Wer mich sehen möchte, der wird einen Sterbenden sehen, einen Leidenden, wie ein Weizenkorn, was in die Erde fällt und stirbt. Nur so wird es Frucht bringen. Und das Spannende ist, dass die Evangelisten, Matthäus, Markus, Lukas, Johannes, auf das Leiden und Sterben Jesu viel Wert legen. Sie berichten sehr ausführlich darüber im Verhältnis zu den anderen Lebenstagen Jesu. Also wir haben hier Johannes 12. Weiß jemand, wie viele Kapitel das Johannesevangelium hat? Bitte? 21. Und bei Kapitel 12 fängt die Leidensgeschichte an. So viel wird darauf verwendet, weil das das Entscheidende ist. Das macht Jesus einzigartig. Das unterscheidet ihn von Mutter Teresa, von Martin Luther King und all den anderen. Das Geheimnis seines Sterbens ist der Schlüssel. Und für viele Menschen, auch für viele Christen, ist Sinn und Bedeutung dieser Passion bis heute unverständlich geblieben. Und ich möchte mal versuchen, eine Herangehensweise heute. Das ist nicht alles, was man zum Sterben und Leiden Jesu sagen kann, nur etwas. Alle Evangelisten beschreiben den Prozess gegen Jesus. Alle tun es relativ ausführlich. Und da sitzen Menschen über Jesus zu Gericht. Wie kann einer gleichzeitig Mensch und Gott sein? Was maßt er sich an? Das geht doch gar nicht. Und auch heute meinen Menschen, dass sie über Jesus, über Gott zu Gericht sitzen können. Sagt der Lehrer zu den Schülern, das ist doch alles wissenschaftlich erwiesen, dass das nicht sein kann mit Gott. Das ist doch alles Humbug, ist doch klar. Und ein Schüler, der auch was weiß, sagt, ja genau. Und mein Papa, der hat einen schweren Unfall gehabt. Wo war da Gott? Kann es also gar nicht geben. Was all diesen Leuten, die über Jesus zu Gericht sitzen, gemeinsam ist, der Ausgang, das Urteil steht schon fest. Er wird verurteilt, er ist schuldig, er muss weg. Das ist schon mal klar, von Anfang an. Wen haben wir da? Wir haben da die Priester, die Schriftgelehrten. Und die versuchen auf ihre Art, sich Jesus vom Leib zu halten. Nämlich, indem sie den schönen Schein wahren. Kennt ihr das? Die Heuchelei. Ich habe euch die mal mitgebracht. Und sie halten sich Jesus vom Leib und legen erstmal hier so einen Grundstein, bauen eine Mauer auf. Heuchelei. Wir brauchen dich nicht. Wir sind selber gut genug. Wir sind in Ordnung. Wir sind geradezu perfekt. Wir sind Vorbilder. Gibt es das heute auch noch? Den frommen Schein wahren? Da singen viele gerne, das ist ein Trend und nur zu begrüßen, singen im Gospelchor. Und da ist so ein Gospelchor und da singt man I'm so glad that Jesus lifted me up oder irgendwie sowas. Ich kann nicht so gut Englisch, ja, ich kann auch die Lieder nicht. Mit Begeisterung singt man, ich freue mich, ich bin so begeistert, dass Jesus mich erhoben hat und Amen, Amen, ja. Wunderbare, schöne Lieder, mitreißend. Und dann sagt der Kantor, der Chorleiter, ich würde jetzt gerne mal mit euch über so einen Text sprechen, was wir da eigentlich singen, das Evangelium. Aber da kommt, nein, brauchen wir nicht. Das müssen wir nicht haben. Das ist uns zu viel. Wir wollen einfach singen, wollen einfach die Freude genießen an den Liedern. Man kann sich so eine christliche Uniform anziehen. Viele Menschen sind gerne im Kirchgemeinderat und engagieren sich, finden das gut und wichtig, dass die Kirche sozial sich einbringt. Und die Kirchenmitgliedschaftsstudie, die neueste, hat das auch zutage gebracht, dass viele Leute sagen, die Kirche müsste noch viel mehr machen in dem Bereich, dann würden wir nicht austreten. Und das hilft meinem guten Ruf, dass ich damit dabei bin, dass ich da sagen kann, ich bin hier im Kirchgemeinderat. Mancher fährt gerne nach Taizé, eine tolle Sache, und geht gerne zu den Taizé-Andachten oder zu Lobpreisabenden. Das gibt mir ein gutes Gefühl, ich merke, das tut mir einfach gut. Aber Jesus so richtig an mich ranlassen, auch seinen Anspruch hören, den er an mein Leben hat, nee, bleib mir weg, das ist mir zu viel. Das muss nicht sein. Ich suche das schöne Gefühl, ich suche die Bestätigung meines frommen Ich, aber mehr bitte nicht. Dann haben wir den Pilatus in der Geschichte. Der Pilatus ist der Einzige, der wirklich ein Urteil letztlich rechtsgültig sprechen kann. Und der Pilatus, der weiß eigentlich, was hier geschieht, das ist Unrecht. Und die Frau des Pilatus, die hat einen Traum, einen Albtraum, die kommt zu ihm und sagt, mach das nicht, verurteil diesen Jesus nicht, das ist Unrecht. Aber Pilatus hat Angst. Er hat Angst davor, dass wenn er jetzt dieses Urteil nicht spricht, er in Rom beim Kaiser angezählt wird. Also man sagt, hier, du bist überhaupt kein guter Statthalter. Du tust deine Pflicht nicht. Das hier ist ein Aufrührer, dieser Jesus, der muss verurteilt werden. Pilatus hat Angst und er passt sich an. Die Anpassung. Mit der Anpassung kann ich mir Jesus auch vom Leib halten. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Da ist der Tim. Er hat ein FSJ gemacht in einem christlichen Freizeitheim, war voll engagiert, gern dabei und danach ist dieses FSJ beendet. Er geht zum Studium, zieht in eine andere Stadt, geht dort an die Uni und das Unileben, das ist doch mal was, das fasziniert ihn. Da geht was ab, coole Freunde, Partys, Alkohol, das Leben. Was brauche ich jetzt noch? Ein Hauskreis? Gebetskreis? Es gerät immer mehr in Vergessenheit. Er passt sich an, den anderen. Oder da ist die Lisa, sie hat die Jungschar geleitet in ihrer Gemeinde. Und viele Kinder begeistert für den Glauben an Jesus. Und dann lernt sie den Joe kennen. Joe ist klasse, charmanter Typ, sportlich. Vom Glauben hält er nicht so viel. Ist ja auch nicht so schlimm, wo die Liebe hinfällt. Und Lisa geht nicht mehr in die Gemeinde, ihm zuliebe. Und sie hat Angst, ihn zu verlieren. Sie möchte es auch nicht ansprechen, wirklich. Sie passt sich an. Das ist der Philipp, ganz engagiert in der Freiwilligen Feuerwehr. Aber eines Tages verunglückt einer der Kameraden. sie alle müssen zu einer Beerdigung, zur Trauerfeier. Und am Grab spricht der Pastor auch das Vaterunser. Aber Philipp spricht nicht mit. Die anderen könnten ja merken, dass er fromm ist. Das will er nicht. Oder auf der Arbeitsstelle. Da werden Witze gerissen, die gehen eigentlich unter die Gürtellinie. Die sind nicht nach deinem Geschmack. Aber du grinst und sagst nichts dagegen. Du passt dich an. Das ist eine Art, sich Jesus vom Leib zu halten. Und ich entdecke mich da auch wieder. Dann haben wir das Volk. Ich habe gesagt, bis zu 1 Million Leute waren das vielleicht damals. Die einen begrüßen Jesus, als er in die Stadt einzieht, Hosianna, dem Sohn Davids. Aber die große Masse stimmt nachher in den Chor mit ein, der brüllt, kreuzige ihn, kreuzige ihn. Das ist offene Rebellion. Und das gibt's auch. Wie oft macht man sich lustig über den Glauben von der Öffentlichkeit? Ich weiß nicht, ob ihr es noch in Erinnerung habt, als es noch möglich war, dass Fußballspieler bei ihren Spielen T-Shirts trugen, wo drauf stand Jesus oder Jesus liebt dich oder so. Das wurde dann ja untersagt. Wie haben sich auch manche Journalisten lustig darüber gemacht? Oder als Nina Hagen Christ geworden ist. Naja, die ist ja eh so ein bisschen eine Ulknudel und ein bisschen seltsam. Naja, so muss man nicht viel drauf geben. In Deutschland werden in der letzten Zeit immer wieder Anschläge auf Kirchen verübt. Hätte man sich vor ein paar Jahren noch nicht träumen lassen. Aber es gibt auch offene Rebellion gegen Gott. Warum eigentlich? Richard Dawkins, einer der großen Wissenschaftler in England, Oxford-Universität, hat ein Buch geschrieben, Der Gotteswahn, wo er deutlich macht, dass Religion die ganze Welt vergiftet und dass man sie eigentlich abschaffen müsste. Oder Christopher Hitchens hat ein Buch geschrieben, Der Herr ist kein Hirte. Solche Bücher tauchen immer mehr auf in der letzten Zeit. Offener Widerstand gegen den Anspruch Jesu auf unser Leben. Vielleicht ist es etwas, was uns selber nicht nahe ist, wo man sagt, naja, sonst wärt ihr ja auch nicht da. Was ich schön finde, ist, dass man mit manchen dieser Leute ganz gut ins Gespräch kommen kann. Mit denen kann man sich, an denen kann man sich reiben, die wollen sich ja auch auseinandersetzen. Deswegen finde ich das toll, wenn in Wacken zum Beispiel das Heavy Metal Festival ist und dort auch Christen unterwegs sind und Bibeln verteilen und sie sagen, wir haben so viele seelsorgerliche Gespräche mit Heavy-Metallern, die ansonsten vielleicht auch gegen Gott Lieder grölen, aber wenn sie allein sind, da gibt es manchen, der auch seine seelische Not uns mitteilt und eigentlich eine tiefe Sehnsucht sich hinter dieser Rebellion verbirgt. Dann haben wir noch die Soldaten in diesem Prozess, die das alles mit anschauen, von Berufswegen, die selber zur Tat schreiten und ja, Folterwerkzeuge benutzen. Ist halt mein Job. Was soll's? Ich werde dafür bezahlt. Erst kommt das Fressen, dann die Moral, hat schon Bertolt Brecht gesagt. Und das geht mich alles nichts an. Ich brauche das auch alles nicht mit Religion. Ich habe außerdem gerade andere Sorgen. Mit Gleichgültigkeit kann man sich Gott auch gut vom Leib halten. Oder wir denken an den Judas, der Jesus verrät und dann irgendwann merkt, was er da eigentlich getan hat. Und völlig verzweifelt über sich, über seine Tat, über sein Leben, was er so gegen die Wand gefahren hat. Verzweiflung, Selbstmitleid. Ich bin ein Versager, mir kann eh niemand mehr helfen. Jesus muss enttäuscht sein über mich. Es gibt kein Zurück mehr. Und Judas ging hin und erhängte sich. Und das haben wir auch heute. Können wir sehen, wie Menschen in Drogen versumpfen, scheitern, schöne Fassade aufrechterhalten dabei, man es ihnen nicht ansieht. Ich habe mal einen Mann getroffen, der hat zu mir gesagt, mit Gott wäre schön, aber für mich nicht mehr. Ich habe zu sehr versagt. Dann baut man auch so eine Mauer auf und meint, dass die nicht mehr einzureißen ist. Für mich gibt es keine Hoffnung. Nein, bleib mir weg mit Gott. Selbst mit Leid. Eine ganze Menschheit trennt sich von Jesus in dieser Passionsgeschichte. Und all diese Motive spielen eine Rolle. Und vielleicht sagst du, naja, der Rebell bin ich nicht. Nee, aber wenn ich ehrlich bin, ja, die Anpassung, das trifft schon teilweise auf mich zu. Oder die Gleichgültigkeit. Oder die Heuchelei. Oder die Verzweiflung. Eine ganze Menschheit hält sich Gott vom Leib, der uns in Jesus Christus gegenübertritt. Diese Passionsgeschichte, die offenbart, die macht deutlich in der Reaktion der Menschen, wie unser Herz, wie es in unserem Herzen eigentlich aussieht. Ich fand spannend, als ich gelesen habe, dass der Philosoph Platon 400 Jahre vor Jesus Christus, habt ihr vielleicht schon mal gehört, Platon, der hat mal eine Geschichte aufgeschrieben, eine fiktive Geschichte, wo Menschen diskutieren darüber, was ist eigentlich Gerechtigkeit, was ist echte Gerechtigkeit, was ist geheuchelte Gerechtigkeit und was würde eigentlich passieren, wenn einmal ein Mensch auftreten würde, der vollkommen gerecht ist. Bis ins tiefste Innere, vollkommen gerecht. Wenn es wirklich einen Menschen geben würde, der vollkommen gerecht ist. Und da sagt einer, wenn dieser Mensch auftreten würde, die Menschen könnten es nicht aushalten. Sie könnten es nicht aushalten, sie könnten ihn nicht ausstehen. Sie würden ihn gefangen nehmen, sie würden ihn geißeln, sie würden ihn foltern, und am Ende würden sie ihn kreuzigen. Platon, 400 Jahre vor Christus. Und das passiert. Das passiert hier. Jetzt stellen wir uns vor, die Geschichte geht so weiter. Jesus schaut jeden Einzelnen an, den Pilatus, die hohen Priester, das Volk, die römischen Soldaten, den Judas, der da irgendwo von Ferne noch zuschaut, schaut jeden Einzelnen an, sagt, so geht ihr also mit Gott um. Ihr seid schuldig. Ihr seid schuldig. Und er würde seine Hand erheben und das große Tor würde aufgehen und es würden Reiter hereinpreschen in weißen Gewändern und goldenen Rüstungen und feurigen Schwertern und würden alles kurz und klein hauen. Kennt ihr die Geschichte? Was würden die Menschen tun? Drei Reaktionen. Die einen würden versuchen abzuhauen. Natürlich. Die Beine in die Hand nehmen und weg, bloß weg hier. Und das gibt es auch heute. Bloß weg mit Kirche, bloß weg mit Gott. Nur nicht dran denken. Sich ablenken, Spaß im Leben haben und dann ist eh zu Ende. Bloß weg. Bleib mir mit dem Glauben weg. Die zweite Reaktion wäre, ach, so einen Engel müsste man doch vom Pferd hauen können, oder? Wollen wir doch mal probieren, ob die wirklich so stark sind. Man würde kämpfen. Man würde sich zur Wehr setzen. Und das gibt es auch heute, natürlich. Es gibt doch gute Argumente gegen Gott. Da kann man doch streiten. Den kann man sich doch auch so vom Leib halten. Und die dritte Variante, wenn Gott so auftreten würde, wenn Jesus so auftreten würde, so machtvoll, man würde um Gnade wimmern. auf dem Boden herumkriechen. Vergib mir, ich habe Unrecht getan. Und so verstehen viele Religionen. Vor Gott kriechen und so eine gebückte Frömmigkeit sich einüben. Dann muss doch Gott gnädig und barmherzig mit mir sein. Aber wisst ihr, was nicht passieren würde? Keiner würde sagen, Herr, jetzt habe ich dich lieb. Herr, jetzt möchte ich wirklich eine Beziehung mit dir haben. Jetzt möchte ich wirklich dein Freund sein. Das würde keiner sagen. Zum Glück ist diese Geschichte anders weitergegangen. Und nicht so. Nicht, dass ihr jetzt nach Hause geht und denkt, oh Mensch, wie war das mit der Passionsgeschichte nochmal? Da hat also Jesus irgendwie Engel herbeigerufen und die haben die Leute da alle abgemetzelt. Nee, also zum Glück nicht. Jesus macht es anders, ganz anders. Jesus lässt das alles mit sich geschehen. Er wird gegeißelt. Diese Peitschen, die waren unglaublich, da waren in diese Lederriemen Knochensplitter eingeflochten. Die haben ihm wirklich die Haut vom Leib gerissen. Und dann legen sie ihm einen Balken auf die Schultern, auf seinen zerschundenen Rücken. Und diesen Balken muss er selber tragen zu dem Hügel Golgatha. Und dort wird er angenagelt an ein Kreuz und stirbt dort jämmerlich. Jeder kann mit ihm machen, was er will. Man kann herumblödeln. So wie das in vielen Konfi-Gruppen ja üblich ist. Erzähl mir mal, ich mach meins. Man kann ihn niederschreien, man kann ihn ignorieren. Du kannst doch mit deinen Gaben, die Gott dir gegeben hat, davonmarschieren. So wie der jüngere Sohn in der Geschichte vom verlorenen Sohn. Oder du kannst wie der Ältere einfach weitermachen im frommen Betrieb, aber ohne echte Beziehung zu Gott. Das kannst du alles machen. Und ich habe mich manchmal gefragt, Jesus, wieso steigst du nicht herab vom Kreuz? Wieso zeigst du nicht mal wenigstens für einen Moment, dass du auch ganz anders könntest? Wieso auch heute reißt du nicht die Decke auf und schüttest mal so richtig Heiligen Geist hier rein in unsere Gemeinde, in unser Land, damit alle von dir überzeugt sind? Wieso machst du das nicht? Wieso lässt du das mit dir machen? Warum? Das Imperium Gottes schlägt nicht zurück. Wenn du Gott bist, dann hilf dir selbst, wird ihm noch entgegengerufen. Aber er tut es nicht. Warum? Weil er um unser Vertrauen wirbt. Und das geht nur so, indem er in die Ohnmacht geht und indem er die Menschen machen lässt und sich nicht wehrt. Vielleicht ist es so, wie wir wissen jetzt wieder, zumindest aus den Nachrichten, wie das ungefähr sein kann mit dem Krieg. Da gibt es Schützengräben auf beiden Seiten und man beschießt sich und man schießt Raketen und man schießt mit Kanonen. Wie kann das zu Ende? Wie kann so ein unsägliches Sterben und Leid zu Ende gehen? Wie kann diese Feindschaft beendet werden? Wir wissen das nicht, wie das gehen kann. Aber es hat schon mal funktioniert im Ersten Weltkrieg an Heiligabend. Manche kennen diese Geschichte. Es kann so funktionieren, dass eine Seite sagt, wir hissen jetzt die weiße Fahne. Und dann steigt vielleicht einer zuallererst aus dem Schützengraben mit einem weißen Lappen an einem Stock gebunden, richtet sich auf und steigt auf den Graben und zeigt, nicht schießen, wir wollen euch nichts mehr tun. Und er setzt sich der Gefahr aus, dass ihn jetzt die Kugeln treffen und er stirbt. Das ist Versöhnung, das Versöhnungsangebot. Und Paulus schreibt in 2. Korinther 5, Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit sich selbst. So bitten wir nun an Christi statt, lasst euch versöhnen mit Gott. Man könnte auch übersetzen, Gott war in Christus und hisste die weiße Fahne und sagte, lieber lasse ich mich von euch umbringen, als dass ich euch nur ein Haar krümme. Er setzt sich diesem Risiko aus, weil das der einzige Weg war, um die Menschen zu gewinnen in ihrer Heuchelei, in ihrer Ablehnung, in ihrer Rebellion, in ihrer Gleichgültigkeit. Nur so konnte er die Menschen gewinnen. Und spannend ist es, gleichzeitig als Jesus stirbt, im Tempel nebenan, nur ein paar hundert Meter weiter, der dicke Vorhang zerreißt, der das Allerheiligste vom Heiligsten trennte. Dieser Vorhang, ich wollte es selber nicht glauben, aber ich habe verschiedene Quellen gelesen, wisst ihr, wie dick der war? 10 Zentimeter. Habt ihr schon mal einen Vorhang gesehen, der 10 Zentimeter dick ist? Das ist eher wie wenn man mehrere Teppiche übereinander legen würde. Ja, 10 Zentimeter. Das kriegst du nicht zerrissen. Und dieser Tempel, dieser Vorhang zerreißt von oben bis unten. Und die Trennung zwischen den Menschen und Gott ist aufgehoben. Der Zugang ist frei. Von Gottes Seite aus wird er weggeschoben. Die Frucht des Sterbens, das Samenkorn fällt in die Erde, stirbt und dann geht es auf. Und die Frucht dieses Sterbens ist Vertrauen und nicht Angst. Die Frucht dieses Sterbens ist Zuwendung und nicht Flucht. Die Frucht dieses Sterbens ist Liebe und nicht Abwehr. Jetzt kann keiner mehr sagen, Gott, ich weiß gar nicht, wie du zu mir stehst. Gott, ich weiß nicht, ob ich überhaupt wichtig bin für dich. Die leidenschaftliche Liebe Gottes wird sichtbar in diesem Sterben, in diesem Leidensweg. Liebe ist ein großes Wort. Wir bringen es gerne mit Gefühlen in Verbindung, die so überschäumend sind, die uns unser Leben leicht machen und schön machen. Aber Liebe ist nicht nur ein Hochgefühl. Wenn die Liebe nicht erwidert wird, wenn ich liebe, aber der andere mich nicht liebt, sondern mir gleichgültig begegnet oder voller Abwehr, was passiert dann? Dann kann ich meine Liebe begraben, versuchen sie zu begraben oder sie schlägt um in Hass, ebenfalls in Abwehr. Aber die Liebe Gottes wird nicht begraben und sie schlägt auch nicht um in Hass, sondern sie gerät ins Leiden und leidet an uns. Sie hat Leidenschaft, daher kommt das. Nirgend sonst wird Gottes Liebe so sichtbar wie da im Leiden, wie da am Kreuz. Und sie wirbt um deine Gegenliebe, um deine Antwort. Und ich möchte dich einladen. Wir haben am Karfreitag hier einen Gottesdienst, wir wollen Abendmahl feiern, wo Gott selber uns einlädt. Sagt, bring das alles mit, was du in deinem Leben angesammelt hast. An Versagen, an Scheitern, an Schuld. Deine Angst, auch deine Angst vor mir. Deine Gleichgültigkeit, deine Herzenshärte. Bring das mit. Deine Verzweiflung, dein Selbstmitleid, dein Versagen. Bring es mit. Es braucht uns nicht trennen. Es braucht uns nicht trennen voneinander. Ich habe mit einem hier unter uns ein Gespräch gehabt in der letzten Woche und habe gesagt, Mensch, was du da erzählst, das ist alles eine große Not. Ich schlage dir vor, schreib es mal auf und bring es mit. Bring es mit und lass es hier bei Jesus. Lass es hier am Kreuz. Und ich möchte jedem dieses Angebot gerne machen. Karfreitag, wenigen Tagen. Nutz doch diese Gelegenheit und schreib das auf, was dein Leben schwer macht, was es runterzieht, was es belastet. Und wo du den Eindruck hast, irgendwo ist da wie so eine Mauer zwischen Gott und mir. Und dann kannst du es hier lassen. Du kannst Vergebung empfangen. Marianne oder ich oder wer auch immer von uns, wir werden dir dann die Hände auflegen und dir den Frieden Gottes zusprechen. Das ist das Besondere an Jesus Christus. Das ist der Schlüssel zu ihm. Das macht ihn einzigartig. Das gibt's nur hier, das gibt's nur bei ihm. Den Zuspruch der Vergebung. Und dass da einer ist, der sagt, ich halte dich, ich halte dein Leben jetzt und in Ewigkeit. Das kann kein Mahatma Gandhi, das kann keine Mutter Teresa, das kann kein Mensch und sei er noch so vorbildlich. Das kann nur Jesus. Amen.